Der Teufelsringkampf. Nördlich der Straße nach Penzane liegen die Johlfelsen. Rau und fantastisch ist ihr Aussehen. Altersgraue Steine, gebleicht vom Sonnenschein der Zeiten, liegen in seltsamer Verwirrung herum. Wälle, Hünengräber, geheimnisvolle Steinkreise und rohe Altäre sind Zeugen einer großen Vergangenheit. Die Toten haben unbeschrittene Macht über den ganzen Bezirk ringsherum. Keine Pflugschar hat je die heilige Stätte zu durchfurchen gewagt. An diesen Felsen gingen zwei Bergleute vorbei, die sich von ihrer Arbeit in den Minen von Morway erzählten. Beide waren ruhige Leute bei nüchternem Sinnen. Wind war nur wenig, aber ein leiser Klagelaut stieg von dem Fels herab und schwoll hin und wieder zu einem unheimlichen Johlen an. Die Nacht war pechschwach, doch machte ein seltsam glimmendes Licht die Felsen sichtbar auf den Hügel, und den Bergleuten schien es, als glitten riesenhafte Gestalten zwischen den Felsen herum. Plötzlich hörten sie in kurzer Entfernung hinter sich ein Pferd herangaloppieren. Sie wandten sich um und erblickten auf knochigem Rosse einen dunklen Mann in düsterem Gewande, mit einer Kappe bedeckt, die sein Gesicht zum Teil verbarg. »Hallo, Vorsicht!« schrien sie, besorgt, der Reiter könnte über sie hinwegtraben. »Hallo zum Gruß«, antwortete eine raue Stimme. »Wo soll's denn hingehen?« fragte der tapferste von den beiden. »Zum Hügel herauf, zum Ringkampf«, erwiderte der Reiter. »Kommt doch mit, ihr Kerls!« Ross und Reiter brausten heran an ihre Seite, und sie wussten selbst nicht, warum, sie fühlten sich gezwungen zu folgen. Dann und wann wies der Reiter mit der Hand nach vorne, sprach aber kein Wort. Schließlich kamen die Bergleute an ein Felsengewirr, das ihnen den Weg versperrte. Und da es dunkel war, wussten sie nicht, wie sie hinüberkommen sollten. Plötzlich sahen sie den Reiter unbekümmert um die Felsenwildnis einen Hügel erklimmen, wohlbehalten hinübergelangen, und es war ihnen, als stimmten der Mann, der Gaul und das Felsengestein einen Dreimännergesang an, dessen Kehrreim ein schrilles Johlen war. Eine große Zahl ungeschlachter Gesellen kamen hervor. Man konnte glauben, sie traten aus den Felsen selbst heraus. Es waren Männer von gewaltiger Kraft und Größe, mit wilden Gesichtern, die noch grimmiger erschienen durch die Strähnen ungekämmten Haares und die grellen Farben, mit denen sie ihre Backen bemalt hatten. Die Ebene vor den Felsen, welche den Weg der Bergleute versperrt hatten, waren augenscheinlich der Kampfplatz. Hier versammelten sich die klötzigen Gestalten und erregten unheimlichen Lärm. Es dauerte nicht lange, und sie sahen den Reiter nun zu Fuß den Hügel herunterkommen, in Bekleidung zweier Menschenriesen, entsetzlicher als alle anderen, die sie bisher gesehen hatten. Ein Ring wurde gebildet, der Reiter hatte sein schwarzes Gewand abgeworfen, und die Bergleute merkten, das war kein anderer als Belzebub selber. Er ließ die beiden Männer sich aufstellen und setzte sich mit gekreuzten Beinen auf den Boden. Die Bergleute machten bei sich aus, die beiden Ringer wären ebenfalls nichts anderes als zwei Teufel, wenn auch Schwanz und Hörner fehlten. »Da gellte ein Ruf«, bedeutete er, dass es zu dunkel war, denn der hockende Teufel ließ zur Antwort aus seinen Augen zwei Feuerstrahlen sprühen, die einen überirdischen Glanz über alles warfen. Die Ringkämpfer machten sich ans Werk, und bessere Streiter hatte man nie westlich von Penzain gesehen. Schließlich erhob einer von ihnen, der hart um den Sieg kämpfte, seinen Gegner hoch in die Luft und schleuderte ihn zu Boden, daß er auf den Rücken schlug. Die Felsen bebten, und der Boden schien zu dröhnen von der Wucht des Falles. Belzebub saß noch immer ruhig auf seinem Platze und schaute zu, und keiner ging zu dem Ringer heran, der wie ein Toter dalag. Alle drängten sich um den Sieger und brüllten wie die wilden Tiere. Das Gefühl für einen anständigen Kampf lag den beiden Bergleuten so tief im Blute, dass sie empört waren, wie hier der geschlagene Gegner im Stich gelassen wurden. So kletterten sie über die Felsen und stiegen zu dem gefällten Riesen hinunter. Er war in furchtbarer Verfassung. Ob seine Knochen durch den Sturz zerschmettert waren oder nicht, sie konnten es nicht sagen. Jedenfalls war er dem Tode nah. Als der ältere Bergmann das sah, dachte er sich, auch ein Teufel könnte Reue haben, und flüsterte dem Sterbenden christlichen Trost ins Ohr. »Wenn ein Donner unter sie gefahren wäre, so hätte das nicht solche Wirkung haben können wie das fromme Gebet. Die Felsen wankten im Erdbeben, es wurde stockfinster, man hörte den Lärm von hastigem Hin- und Hereilen, und alles war verschwunden. Der Sterbende und die anderen, man wußte nicht wohin.« Die beiden Bergleute, erschreckt bis aufs Äußerste, lagen auf den Knien und klammerten sich einander. Dabei sahen sie in den Lüften die beiden glühenden Augen des Teufels nach Westen forteilen und schließlich in einer treuen, schwarzen Wolke verschwinden. Die zwei Männer, die sonst die Gegend aufs Genaueste kannten, waren wie in der Irre. Nachdem sie vergebens den rechten Weg gesucht hatten, legten sie sich eng umschlungen zusammen unter einem Block von Granitfelsen nieder und beteten um Schutz, bis das Licht des Tages den Zauber löste, der auf ihnen lag. Henning Fieser las eine Sage aus Cornwall in England.